Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Nicht erschrecken bitte, ich möchte zu Beginn mit euch ein bisschen Mathematik machen. Keine Sorge, nichts Kompliziertes und auch nur kurz. Also die Zahl 1000, das wissen die meisten ja, ist eine 1 mit 3 Nullen. Wenn man 3 Nullen dranhängt, dann erhält man die Zahl 1 Million. 3 Nullen dran, 1 Milliarden, 3 Nullen dran, 1 Billionen, noch 3 Nullen dran, 1 Milliarden, noch 3 Nullen dran, 1 Trillion, noch 3 Nullen dran, 1 Trilliarden. 1 Million, 1 Milliarden, Billion, Billiarden, Trillion, Trilliarden. Also 1 Trilliarden ist eine 1 mit 21 Nullen. Wer sich das nicht merken kann, ist alles halb so wild. Es soll nur die Dimensionen klar werden, um die es hier gleich geht. Also, allein in unserer Heimatgalaxie, die Milchstraße, wird die Anzahl der Sterne auf einen Wert zwischen 200 Milliarden und 400 Milliarden geschätzt. Also eine 2 oder 4 mit 11 Nullen. Der Stern Sonne unseres eigenen Planetensystems stellt hierbei tatsächlich einen der eher kleineren Sterne dar. Also unsere Galaxie, die Milchstraße, hat vermutlich, das habe ich irgendwo gelesen, bis 400 Milliarden Sterne. Das ist also nur die eine Galaxie, unsere Galaxie, in der wir leben. Die Schätzungen zur Summe aller Galaxien im uns bislang bekannten Universum insgesamt belaufen sich wiederum auf 170 Milliarden Galaxien, wobei unsere Milchstraße größentechnisch eher mittelmäßig dasteht. Wenn man jetzt alle Galaxien betrachtet, dann wird die Gesamtzahl aller Sterne im sichtbaren Universum, es gibt also noch wesentlich mehr als Wissenschaftler mit ihren Riesenteleskopen sehen können, unterschiedlich eingeschätzt. Die gängigsten Hochrechnungen schwanken zwischen 70 Trilliarden und 300 Trilliarden einzelnen Sternen. 300 Trilliarden, also eine 3 mit 23 Nullen. Und immer wieder entdecken Forscher, es gibt doch mehr Sterne als gedacht. Und mittendrin unser kleiner Planet, Erde. Die Erde hat einen Umfang von 40.030 Kilometern. Ich habe mal ausgerechnet, wenn man mit einem Auto mal so richtig Vollgas gibt und einmal konstant mit 200 km/h drumherum fahren möchte, angenommen es gäbe keine Berge, keine Ozeane, sondern eine glatt asphaltierte Straße, dann würde man, wenn man keine Pause macht, knapp 8,5 Tage fahren. Wenn man das Gleiche mit der Sonne macht, die Sonne hat einen Umfang von ungefähr 4.371.000 Kilometer, dann würde man, wenn man mit 200 km/h drumherum fährt, knapp 2,5 Jahre brauchen. Das dauert also schon etwas länger. Die Erde ist selbst nur ein kleines Staubkörnchen im Vergleich zur Sonne. Die Erde würde knapp 1,3 Millionen Mal in die Sonne hineinpassen. Die Sonne allerdings ist mit ihren knapp 4,5 Millionen Kilometer Umfang selbst nur ein winzig kleines Staubkörnchen im Gegensatz zu dem bisher größten von Wissenschaftlern entdeckten Stern im Universum. Dem, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, VY Canis Majoris. Um das anschaulich etwas klarer zu machen, die Erde passt also wie gesagt knapp 1,3 Millionen Mal in die Sonne hinein. Die Sonne selbst passt aber 9,2 Milliarden Mal in diesen VY Canis Majoris hinein. Sein Umfang wird bis auf 9,2 Milliarden Kilometer geschätzt. Wenn man um diesen Stern mit 200 km/h drumherum fahren will, braucht man knapp 5.500 Jahre. Vielleicht habe ich mich irgendwo ein bisschen verrechnet, kann sein, aber eins sollte klar werden: Die Dimensionen, um die es hier geht, sind für den Menschen unvorstellbar groß. 1. Mose 1. Und Gott sprach, es sollen Lichter an der Himmelsausdehnung sein, zur Unterscheidung von Tag und Nacht. Die sollen als Zeichen dienen und zur Bestimmung der Zeiten und der Tage und Jahre. Und als Leuchten an der Himmelsausdehnung, dass sie die Erde beleuchten. Und es geschah so. Und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleinere Licht zur Beherrschung der Nacht. Dazu die Sterne. Und Gott setzte sie an die Himmelsausdehnung, damit sie die Erde beleuchten. Allein durch Gottes Wort ist das ganze Universum entstanden. Gott sprach und es ward. Und Gott hat auch jedem Stern einen Namen gegeben und er kann sich die auch noch alle merken. Psalm 147,4, er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Ich bin ja schon froh, wenn ich mir hier die 50 Namen der Gemeinde merken kann. Mit meinen 600 Schülern in der Schule bin ich maßlos überfordert. Und nicht nur, dass Gott alles geschaffen hat, alles benannt hat, zusätzlich hat alles nur seinen geregelten Lauf, weil er alles in seiner Hand hält. In ihm hat alles seinen Bestand, Kolosser 1, Vers 17. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand. Wie schön, dass es unsere kleinen Kinder schon in der Kinderstunde lernen. Ihr kennt das Lied, er hält die ganze Welt und so weiter. Denn wenn er das nicht tun würde, würde das totale Chaos ausbrechen. Da würde sich nichts von selbst ordnen. Ich will nicht den Tag erleben, an dem Gott seine schützende Hand wegnimmt. Natürlich, wenn du nicht daran glaubst, dass Gott die Welt erschaffen hat, dann muss er auch nicht groß und allmächtig sein. Wenn du lieber daran glauben willst, dass sich alles aus dem Nichts entwickelt hat, dass viele Trilliarden Sterne sich zuvor auf einen Raum von 0 Kubikzentimeter konzentrieren und dann aus dem Nichts explodierten, wenn die Natur sich also selbst erschaffen hat, was ein absoluter Widerspruch ist, nichts kann sich aus sich selbst heraus erschaffen. Aber angenommen, die Natur hätte sich selbst erschaffen und irgendwann hätte sich auf unserem Planeten aus einer Zelle, die sich natürlich selbst erschaffen hat, eine Ansammlung von Zellen gebildet. Diese hätten sich dann selbst irgendwann geteilt zu Männchen und Weibchen, sich dann wiederum selbstständig vermehrt, zuerst im Wasser und dann hat ihnen die Natur Beine geschenkt und dann auch noch Flügel, sodass sie laufen gehen und fliegen konnten. Ja, wenn das so wäre, dann ist die Natur dein Gott. Dann ist die Natur allmächtig. Dann bete die Natur ruhig an und nicht den Schöpfer. Die Natur hätte sich ja dann selbst erschaffen und die Natur hätte dann auch dich erschaffen. Als wir hier vor kurzem die beiden Bäume vor der Kirche gefällt haben, da kamen zwei Wanderer vorbei. Und die waren am Meckern und am Schimpfen wegen dieser Bäume. Wegen der gefällten Bäume, dass wir sie gefällt haben. Andreas Herzl hat das im Anschluss absolut perfekt kommentiert. Ich kann es jetzt wahrscheinlich nicht so gut wiedergeben, wie er es damals gesagt hat. Ich glaube, er hat es auch nur mir gesagt. Er muss es so oder so ähnlich gesagt haben. Oh Mann, die waren ja richtig sauer. Die meckern und meckern, denn wir haben ihren Gott gefällt. Jetzt liegt ihr Gott da, tot. Jetzt geht es in meinen Worten weiter. Ja, jetzt liegt ihr Gott dort, zerhackt und zersägt in kleine Teile, tot. Ihr Gott, der Baum, war übrigens schon sehr krank, bevor wir ihn gefällt haben. Er war morsch und mit Beton und Schaumstoff gefüllt. Ihr Gott, den sie anbeten, konnte sich selbst vor dem Tod nicht retten. Wie viel weniger wird er sie retten können? Wir werden ihn als Brennholz benutzen, danach wird nichts von ihm übrig bleiben. Also unser Gott ist vom Tode auferstanden, denn er ist das Leben. Doch die Menschen heute haben sich von ihrem wahren Schöpfer abgewandt, hin zur Schöpfung, hin zur Natur. Sie haben die Natur zu ihrem Gott gemacht und sie merken nicht, dass es langsam mit der Natur zu Ende geht. Und wenn du denkst, ich übertreibe, dann lass uns bitte zumindest darauf einigen, dass die Natur sehr, sehr leidet. Wahrscheinlich mehr als jemals zuvor. Die Menschen haben Gottes schützende Hand abgelehnt. Und wenn die Welt denjenigen und die schützende Hand dessen, in dem alles seinen Bestand hat, ablehnt, dem allerletzten solltest du mittlerweile ein bisschen dämmern, in welcher Zeit wir leben. Auf allen Ebenen herrscht Chaos, denn der Mensch hat Gottes schützende Hand abgelehnt. Nicht nur ökologisch gesehen herrscht Chaos. Römer 8, 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt bis jetzt. Alles wartet auf das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Er, der Einzige, der retten kann. Er, der selbst den Tod überwunden hat, der ewiges Leben schenken kann. Alles wartet auf ihn. Einst hatte Gott alles so wunderbar erschaffen. Mitten in diesem riesigen Weltall von unzählbar vielen und unüberschaubar großen Sternen hat er einen winzig kleinen blauen Planeten geschaffen, die Erde. Weniger als ein winzig kleines Staubkörnchen im Universum. Und er schaffte diesen Planeten so wunderbar, so vielfältig, so voller Schätze, dass die Menschheit nie imstande war und sein wird, alle zu entdecken, alles zu erforschen. Und was tut der Mensch? Er spielt sich auf, als wüsste er alles besser als Gott. Der Mensch bestimmt und beleidigt und bespuckt Gottes heiligen Namen täglich. Und Gott ruft und ruft, aber der Mensch beachtet Gott gar nicht mehr. Stattdessen bekriegen die Menschen sich selbst, schaffen nur Unheil und Zerstörung, wo sie auch hinkommen, sind nicht demütig. Sie dienen einander nicht. Ich persönlich, ich hätte vollstes Verständnis dafür. Wenn Gott sagen würde, ach, was kümmert mich der kleine blaue Planet, sollen sie sich doch selbst zerstören. Ich würde verstehen, wenn Gott einen Neuanfang irgendwo anders schafft mit Menschen, die nicht ganz so bösartig sind wie wir, die etwas liebevoller miteinander umgehen, die einander dienen und die ihm, dem allmächtigen Gott, seine absolut verdiente Ehre geben. Wieso hat Gott eigentlich so viel Geduld mit uns kleinen, bösen Menschen? Wieso versucht er eigentlich alles ihm Mögliche, um uns mit ihm wieder zu versöhnen? Wenn ich jetzt in Köln sehe, dass sich, keine Ahnung, die eine Gruppe mit der anderen Gruppe prügelt, streitet und ich weiß, wenn ich mich auch noch einmische, oh, dann kriege ich sie auch noch über die Rübe, dann lass sie sich doch die Köpfe einschlagen. Ich gehe nach Hause und mache es mir bequem. Ja, aber Gott sieht all das Unheil, wie der Mensch sich selbst zerstört und er weiß, dass die Menschheit auch ihn am liebsten tot sehen will. Sie wollen ihn nicht. Und er schickt jahrhundertelang seine Propheten mit liebenden Worten und er versorgt sie. Er schickt auch Propheten mit warnenden Worten. Kehrt doch um, tut Buße und ich werde euch erretten. Es nützt alles nichts. Schlussendlich kommt Gott selbst in diese Welt und sofort wollen sie ihn töten, verfolgen ihn, lästern ihn, bespucken ihn, schlagen ihn, töten ihn tatsächlich. Ey Gott, warum lässt du das mit dir machen? Du musst dich nicht von diesen bösartigen Winzlingen so abscheulich behandeln lassen. Mach die doch einfach alle kaputt. Die haben es verdient. Warum machst du das nicht? Warum liebst du sie trotzdem? Warum liebst du mich überhaupt? Ich bin total komisch. Für mich gibt es nur eine Antwort darauf. Weil Gott uns erschaffen hat. Wenn ich täglich in den Nachrichten sehe, dass weltweit Kinder in Afrika verhungern und sterben, ist nicht gut von mir jetzt. Ja, dann gucke ich so, in der Regel gucke ich weg. Vielleicht spende ich auch mal einen Euro. Habe ich, glaube ich, aber noch gar nicht getan. Aber ich kann mir vorstellen, wenn mein eigenes Kind krank wird, dann tu und mach und lauf ich. Ey, dass bloß mein eigenes Kind wieder gesund wird. Alles würde ich tun. Ich würde sogar Leid auf mich nehmen, dass bloß mein Kind wieder gesund wird. Ich würde sogar, glaube ich, für mein Kind sterben, damit es leben kann. Aber Gott würde auch für uns sterben, damit wir leben können. Jesus Christus, Gott selbst, ist schon für uns gestorben, damit wir leben können. Und die Welt voller kranker Menschen nimmt sein Heil einfach nicht an. Ich frage mich so oft, wie verwirrt ist bitteschön die Menschheit zurzeit? Also gut, verwirrt war sie schon immer, aber ich bezweifle, dass die Menschheit jemals so verwirrt war wie heute. Zu den Zeiten Noahs, gut, da muss es so gewesen sein. Lukas 17, Vers 26. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Also wenn Jesus wiederkommt. Wie viele wurden damals errettet zu den Zeiten Noahs? 8, Noah, seine Frau, seine 3 Söhne, ihre 3 Frauen. Erzähl mir nichts von einer großen Erweckung in den letzten Tagen. Das wird ja so gerne gepredigt, weil das hört sich gut an. Das Einzige, was ich in der Bibel lese, ist, dass am Ende der Zeit der große Abfall kommt. 2. Thessalonicher 2, Vers 3. Sprich mal mit den Leuten da draußen. Wer betet unseren Schöpfergott noch an? Wer bekennt Jesus Christus schon als seinen Retter und Herrn? Sie lachen über ihn. Sie lachen über unseren Jesus. So gut wie alle. Wenn wir Jesus lieben, wie kann uns das nicht wehtun, dass sie über ihn lachen? Wie kann man tatenlos herumstehen und sich das angucken? Gott macht dem allem doch ein Ende. Wie lange willst du das noch mit ansehen, dass dein heiliger Name in den Dreck gezogen wird? Ich habe vor kurzem auf einem Plakat gelesen, da hieß es nicht Kölle Alaf, da hieß es Hölle Alaf. Und das bringt das absolut auf den Punkt, was zurzeit los ist. Wie lange soll die Gnadenzeit bitteschön noch dauern? Gott, wie groß muss deine Gnade bitteschön sein, dass du noch wartest und wartest und einem nach dem anderen nachgehst und doch noch eine Chance gibst, umzukehren, wieder und wieder? Gott, wie kannst du nur so geduldig sein? Offenbarung 3,20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Gott, ganz ehrlich, deine Gnade und deine Geduld übersteigen meinen Verstand. Ich hätte den Laden da draußen schon längst kaputt gemacht. An dieser Stelle muss ich auch ganz ehrlich bekennen und festhalten, ich muss viel geduldiger werden. Denn Geduld ist offensichtlich eine göttliche Eigenschaft. Und solltest du dich gerade auch angesprochen fühlen, lass uns zusammen daran arbeiten, geduldig zu sein. Denn unser Herr ist es auch. In vielen neuen Gemeinden, zum Teil auch sehr großen Gemeinden, wird ja immer gepredigt, dass der Herr gnädig, barmherzig und voller Geduld ist und nur langsam zum Zorn. Das stimmt natürlich auch. denn die Bibel sagt es so. Aber auf einen Aspekt wird der Fokus einfach nie gelegt. Wenn Gott nur langsam zum Zorn ist, dann impliziert das natürlich auch, dass er eines Tages zornig sein wird. Gott, der Allmächtige, kommt als absolut ohnmächtiges kleines Kind in diese Welt. Dann lebt er das sündlose Leben, zu dem wir nicht imstande waren, es zu leben. Und dann nimmt er die Strafe auf sich, die uns hätte treffen sollen, lässt sich, um uns zu retten, ans Kreuz schlagen. Der allmächtige Gott, der von Anbeginn der Zeit war, der unendliche, der ewige, der große und heilige Gott. Und den hast du bespuckt. Den hast du ausgelacht. Und seine rettende Hand hast du voller Verachtung, Hochmut, Stolz und Selbstgerechtigkeit abgelehnt. Du weißt nicht, was du da getan hast. Nicht umsonst, sagte Jesus, sie wissen nicht, was sie tun. Bitte sag mir, welche Strafe ist angemessen, gegen diesen Gott zu rebellieren, der geduldig und geduldig war, der sogar dazu bereit war, seinen eigenen Sohn sterben zu lassen, der unendlich groß, ewig, heilig und gerecht ist? Denk mal nach, welche Strafe ist angemessen, wenn du den bespuckst? Wenn du seine rettende Hand ablehnst, wenn du seinen einzigen Sohn, der sein Leben für dich gab, weil er dich liebt, ablehnst. Jesus, der seinen Vater sogar bittet, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Jesus, der für dich vor Gottes gerechtem Gericht eintreten will, weil du Gott verachtet hast. Welche Strafe ist angemessen? Wie viele regen sich immer darüber auf? Ja, wie kann Gott einen Menschen, der doch nur ein endliches Leben hat, vielleicht 80 Jahre, vielleicht auch nur 60 oder von mir ist auch nur 40 oder noch weniger, ja, wie kann Gott den nur mit ewiger Qual bestrafen? Das ist doch unfair, jammert der Mensch. Ja, bitte, das Strafmaß wird nicht gemessen an deiner eigenen Endlichkeit, sondern an der Unendlichkeit dessen, den du missachtet hast. Ich habe mal ein etwas einfaches Beispiel dazu gehört. Ich schmücke es noch ein bisschen aus. Wenn du mal eine Ameise platt trampelst, klar, sollst du nicht machen, aber wenn das mal passiert, dann hast du mit Sicherheit keine Konsequenzen zu befürchten. Wenn du einem Kind einen Keks wegnimmst, gut, dann weint es ein paar Minuten, aber dann ist hoffentlich auch wieder gut. Wenn du einem Bären sein Futter stiehlst, dann siehst du schon besser zu, dass du ganz schnell davon kommst. Nächster Schritt, wenn du versuchst, den Präsidenten zu ermorden, dann bist du auf keinem Fleckchen der Erde mehr sicher. Wenn du nun aber Gott, dem unendlich Heiligen und Gerechten, der alles erschaffen hat, verspottest, wenn du Gott all seiner Ehre beraubst und du diesen Gott mit all deinem Sein auslachst, du weißt selbst, welches Strafmaß dann angemessen ist. Nicht deine eigene Endlichkeit legt das Strafmaß fest, sondern Gottes Unendlichkeit legt das Strafmaß fest. Hebräer 10, Vers 31, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Ja, es stimmt, Gott ist nur langsam zum Zorn. Wir Menschen, wir sind im Vergleich zu Gott schnell zum Zorn. Im Vergleich zu Gott sind unsere Zornanfälle plötzliche, cholerische Ausbrüche, meistens völlig unerwartet und auch noch ungerecht. Doch Gottes Zorn ist nach seiner jahrtausenderlangen Geduld voller Gnade eine absolut mitleidslose Reaktion eines gerechten Gottes auf Sünde. Gottes Zorn ist nach seiner jahrtausenderlangen Geduld voller Gnade eine absolut mitleidslose Reaktion eines gerechten Gottes auf Sünde. Zitat von John MacArthur. Sein Zorn ist kein plötzlicher Gefühlsausbruch, wie das bei mir so oft ist. Und ich vermute mal bei einigen von euch auch. Seinen Zorn hat er durch viele, viele Propheten über Jahrhunderte angekündigt. Und noch wartet er und sucht. Aber dann ist sein Zorn eine gerechte Reaktion auf Sünde. Denn er selbst ist vollkommen heilig. Paulus schreibt in 2. Thessalonicher 1, Verse 8 und 9, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird, an denen, die Gott nicht anerkennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben. Vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Und selbst Jesus Christus, der selbst der Maßstab für die Liebe ist, wie man immer sagt, und das ist auch völlig richtig so, aber er selbst hat die schrecklichsten Verwendungen, wenn es um die furchtbare ewige Verdammnis geht. Matthäus 25, 41, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Wir werden ja alle ständig in folgende Diskussion gerissen, immer und immer wieder. Es sind die immer wiederkehrenden selben Gespräche mit denselben kurzsichtigen Argumenten der Welt, mit denen wir konfrontiert werden. Also bitte, wie oft hat jeder von uns schon gehört, ja, oh, die Sache mit der Hölle, der See aus Feuer und Schwefel, das lesen wir in Offenbarung, ja, das ist ja nur ein Bild für Gottes Ferne, nur ein Bild. Ja, das soll heißen, da leben einfach die Leute zusammen, die nichts von Gott wissen wollten. Ja, aber Hauptsache, ich bin mit meinen Freunden zusammen. Der ein oder andere mag denken, ja, ein Ort totaler Gottesferne, ja, ist doch super. Ich wollte eh nichts mit dem zu tun haben. Und so wird der See aus Feuer und Schwefel degradiert zu einem, keine Ahnung, ist doch alles halb so Wildort. Ist ja wahrscheinlich nur bildlich gemeint, der See aus Feuer und Schwefel. Bitte, wenn es nur ein Bild ist, was ich nicht glaube, dann kann dieses Bild nur ansatzweise ausdrücken, wie schrecklich die Realität dahinter ist. Ein Bild gebraucht man ja immer, wenn man nicht imstande ist, den Sachverhalt mit konkreten Worten zu beschreiben. Ich will das mal erklären. Ich könnte euch mal ein Bild zeigen von meinen Krankenjahren, wie ich im Krankenhaus lag oder krank zu Hause, 7 Jahre lang. Ich könnte euch mal ein Bild davon zeigen. Ich sah nicht gut aus. Wenn ihr denkt, ich habe nicht viel auf den Rippen, ich war über 10 Kilo leichter noch als jetzt. Abgemagert und blass. Hast du eine Ahnung davon, wie viel Schmerzen sich hinter diesem Bild von mir im Krankenhaus verbergen? Also viele haben ja gemerkt, dass ich nicht gerne über die Krankheit rede, weil ich froh bin, dass dieser Teil meines Lebens, dieser dunkle Teil meines Lebens in Vergangenheit mittlerweile ist. Ein bisschen was werde ich dazu sagen, 2-3 Minuten. Und bitte versuch nicht, irgendeine Diagnose zu stellen. Dafür haben viele Ärzte viele Jahre gebraucht. Also wenn du ein Bild von mir siehst, wie krank ich damals war, weißt du, wie schlimm es ist, von Nacht zu Nacht nicht zu wissen, wie es weitergeht, ob es überhaupt weitergeht? Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn man hunderte Nächte am Stück nicht schläft und keine Schmerzmittel dieser Welt können dir dabei weiterhelfen? Es ist nicht übertrieben, es war mit Sicherheit über 1000 Nächte, die ich nicht geschlafen habe. Weißt du, wenn du dieses Bild siehst, wie es sich anfühlt, wenn du alle 2 Minuten wach wirst, weil du Atemnot hast? Wie es ist, wenn deine Knochen jucken? Das hört sich vielleicht komisch an, aber glaub mir, juckende, pochende Knochen über Jahre hinweg rauben dir den letzten Nerv, rauben dir den Verstand, rauben dir die letzte Lebenslust. Ich habe zum Arzt mal gesagt, wo schneiden Sie doch das Fleisch einfach auf und bohren und kratzen mit dem Messer auf dem Knochen einfach ein bisschen rum. Ich habe mittlerweile Ochsenknochen in mir drin, natürlich auch ein paar Schrauben. Ihr denkt, es sind meine eigenen Zähne, auf denen ich rumkaue, ist nicht so. Weißt du, wie es ist, wenn deine Schleimhäute der Speiseröhre des Magens vor lauter Tabletten so weggeätzt sind, dass du über Jahre hinweg kaum etwas essen und trinken kannst, denn sobald du mal etwas anderes außer Wasser trinkst, außer Kartoffeln und Nudeln isst, steht da wieder dieser Elefant auf dir drauf und zerdrückt dich. Wenn du mein Bild von damals siehst, weißt du, wie es ist, wenn einem über viele Jahre hinweg Tag und Nacht übel ist. Wie es ist, wenn du dir über Jahre hinweg hunderte von Spritzen immer selbst reinjagen musst, damit dein Immunsystem nicht total kollabiert. Weißt du, wie es ist, wenn dir auf einmal 2,5 Liter Blut aus Nase und Mund schießen, weil irgendeine Arterie irgendwo im Kopf geplatzt ist? Oh, Herr Wölk, Sie haben nur noch 10 Minuten zu leben. Weißt du, wie es ist, wenn du nächtelang deine Augen aufhalten musst, denn du weißt, wenn du sie schließt, ist es mit dir vorbei. Mit allerletzter Kraft habe ich versucht, meine Augen nicht zu schließen. Wie habe ich zum Herrn gefleht? Vater, lass mich bitte noch einmal meinen kleinen Bruder in den Arm nehmen. Wie soll der Junge ohne mich leben? Ich habe extra alle Erinnerungen, die wir gemeinsam haben, ich habe sie alle aufgeschrieben, damit die nicht in Vergessenheit geraten. Die Liebe zu meinem Bruder hat mich wirklich viele Nächte am Leben gehalten. Aber weißt du auch, wie es ist, wenn du Jahre später immer noch nicht schläfst, immer noch die gleichen Schmerzen hast und du willst nur, dass der Herr dich endlich erlöst? Weißt du, wie es ist, Gott nächtelang anzuflehen? Herr, lass es doch vorbei sein. Und weder die Liebe zu deinem Bruder interessiert dich, noch gar nichts interessiert dich mehr. Einzig und allein die Hoffnung und das Flehen, Herr, nimm mich in dein Himmelreich, bitte jetzt. Aber der Schmerz hält und hält dich wach und der Herr erlöst dich einfach nicht. Wenn du dieses Bild von mir siehst, weißt du dann, wie es ist. Ich musste über Jahre hinweg, konnte ich nicht länger als 4 Stunden auf den Beinen sein, weil ich so schwach war, dass meine Wirbelsäule ständig zusammenrutschte und sämtliche Nerven abklemmte und alles zitterte und wehtat immer. Die meisten wissen ja, wie es ist, wenn mal ein Nerv eingeklemmt ist. Ich habe immer über Jahre hinweg jeden Tag so zwei Stühle mit den Rückenlehnen aneinander gestellt, mich da reingeworfen, so mit dem Kinn auf die vordere Rücklehne, mit dem Hinterkopf die hintere Rücklehne, damit die Wirbelsäule so brrrt auseinandergezogen wird. Wie oft habe ich gehört, ja Ingo, das ist ja ungesund, das kannst du nicht machen. Ja, keine Ahnung. Ich könnte reden und reden von diesen Jahren. Ja, Ingo, red doch mal mit Leuten, denen es auch so schlecht geht wie dir. Ja, mit wem? Die sind tot. Mit Judith konnte ich reden. Gehirntumor, Mitte 20, tot. Mit Regina konnte ich reden. Die hat mich blind verstanden. Eine Frau, 60 Jahre, sah aus wie 100, Lungenkrebs, tot. Seit einigen Jahren, ja. Nur ganz nebenbei. Erzähl mir bloß nicht, wie oft habe ich das gehört, der Mensch hat ein Recht darauf, sein Leben selbst zu beenden, wenn seine Schmerzen nur groß genug sind und keine Aussicht auf Besserung besteht. Ja, dann versteht Gott das schon. Nein, nicht du bist es, der dich erlöst. Der Herr ist es, der dich erlöst. Ich weiß, auch das sieht die Welt mittlerweile anders. Der Mensch spielt sich ja auf zu Gott. Aber Leben und Sterben liegen allein in Gottes Hand. So, zurück zum Thema. Wenn du jetzt ein Bild davon siehst, wie krank ich damals war, du weißt nicht, wie viel Schmerzen dahinter stecken, wenn du es nicht selbst erlebt hast. Wenn nun der See aus Feuer und Schwefel nur ein Bild sein soll, ach, ist doch nur ein Bild. Ey, du hast keine Ahnung, wie schrecklich die Realität dahinter aussieht. Versuch es dir nicht schön zu reden. Ich weiß, es hört sich nicht schön an alles. Und was sich nicht schön anhört, kann nicht von Gott sein, sagen ja viele. Und weil diese Leute, die das sagen, die Bibel nicht gelesen haben, wissen sie nicht, dass Jesus selbst so eindringlich vor diesem Ort warnt. Warnen die alten Propheten, warnen die Aposteln, warnt Gott selbst. Hat Gott alles getan, um dich vor diesem Ort zu retten? Hat er sich demütigen lassen, wie noch nie zuvor und auch nicht in Zukunft jemand an Demütigung erleiden muss? Hast du eine Ahnung davon, wenn du ein Bild von Jesus am Kreuz siehst, welche Strafe Jesus am Kreuz auf sich nahm? Wie viele Schmerzen dahinter stecken, als er die Sünden, all die Sünden der Welt auf sich nahm, die Sünden der Welt, wenn ich die Schuld oder die Strafe eines anderen auf mich nehme und für ihn, keine Ahnung, für ein paar Jahre ins Gefängnis gehe, von den Menschen verspottet und geschlagen werde und das auch noch zu Unrecht, das wird doch keiner machen. Doch Jesus würde das machen und er nahm nicht nur die Schuld eines einzigen Menschen auf sich, der die Todesstrafe verdient hat, er nahm die Schuld aller auf sich und trug die Strafe, die eigentlich uns hätte treffen sollen. Wenn du ein Bild von Jesus am Kreuz siehst, weißt du, wie viel Schmerz dahinter steckt. Verstehst du, warum er in der Nacht zuvor im Garten Gethsemane Blut geschwitzt hat? So sehr hatte er Angst davor. Für seine eigenen Geschöpfe, die er so sehr liebt, hat er das getan. Wie sehr hat Jesus sich bitteschön gedemütigt? Deine Schuld nahm er auf sich, weil er dich liebt. Er will dich retten, er will ewiges Leben schenken. Und wo wir jetzt bei ewigem Leben sind, liebe Gemeinde, ich lese mal die letzten beiden Kapitel aus der Bibel vor. Ich weiß, das dauert jetzt ein bisschen, aber ich liebe diese beiden Kapitel so sehr. Dort geht es um die Ewigkeit und es kommt mir oft so vor, als hätten nur wenige die Bibel so weit gelesen. Es geht auch um das Himmelreich, von dem wir ständig sprechen. Der Text endet übrigens mit einem Amen, aber nicht, dass ihr denkt, die Predigt wäre dann zu Ende. Ich sage dann anschließend noch was. Also Offenbarung 21 und 22. Wer mitlesen will, kann das gerne tun. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und es kam zu mir einer der sieben Engel, welche die sieben Schalen hatten, die mit den sieben letzten Plagen gefüllt waren, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Frau, die Braut des Lammes, zeigen. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam, welche die Herrlichkeit Gottes hat, und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein, wie ein kristallheller Jaspis. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Von Osten 3 Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, von Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine, und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr, um die Stadt und ihre Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt bildet ein Viereck, und ihre Länge ist so groß wie auch die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Das sind ungefähr 2.500 Kilometer. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Und er maß ihre Mauer 144 Ellen. Das sind ungefähr 65 Meter. Nach dem Maß eines Menschen, das der Engel hat. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis, und die Stadt war aus reinem Gold wie reines Glas. Und die Grundsteine der Stadtmauer waren mit allerlei Edelsteinen geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sardis, der siebte ein Chrysolith, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perle. Und die Straßen der Stadt waren aus reinem Gold, wie durchsichtiges Glas. Und einen Tempel sah ich nicht in ihr, denn der Herr, Gott der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Und die Stadt bedarf nicht der Sonne noch des Mondes, dass sie in ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie, und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Heidenvölker, die gerettet werden, werden in ihrem Licht wandeln, und die Könige der Erde werden ihre Herrlichkeit und Ehre in sie bringen. Und ihre Tore sollen niemals geschlossen werden, den ganzen Tag, denn dort wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Und er zeigte mir einen reinen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der ausging vom Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom, von dieser und von jener Seite, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, jeweils eine. Und die Blätter des Baumes dienen zur Heilung der Völker. Und es wird keinen Fluch mehr geben, und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein, und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird auf ihren Stirnen sein. Und es wird dort keine Nacht mehr geben, und sie bedürfen nicht eines Leuchters, noch des Lichtes der Sonne, denn Gott, der Herr, erleuchtet sie. Und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er sprach zu mir: Diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Siehe, ich komme bald. Glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Und ich, Johannes, bin es, der diese Dinge gesehen und gehört hat. Und als ich es gehört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er sprach zu mir: Sieh dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren. Bitte Gott an. Und er sprach zu mir: Versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte über weiter Gerechtigkeit. Und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einen jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an den Baum des Lebens und durch die Tore in die Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört. Wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen zufügen, von denen in diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Kapitel 21, Vers 4. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Ja, wisst ihr, warum ich zu Gott will? Warum ich mich an Jesus Christus festklammer? Eines Tages aufzuwachen und zu wissen, der Schmerz hat ein Ende. Jetzt heute weiß ich, an jedem Tag, den ich erlebe, ich weiß, eines Tages werde ich wieder krank werden. Und der Herr sei mir gnädig, dass das kein langer Sterbeprozess wird. Aber dann wird der Schmerz ein für alle Mal ein Ende haben. Denn ich glaube daran, dass Jesus für mich gestorben ist und die Strafe auf sich genommen hat, die eigentlich mich hätte treffen müssen. Weil ich das glaube, lebt Jesus in mir. Jesus, der das gerechte Leben führte, zu dem ich nicht imstande war, es zu führen. Jesus, der in jeglicher Hinsicht den Willen des Vaters tat, der absolut demütig vor dem Vater war. Dieser gerechte Jesus lebt jetzt in mir. Durch ihn werde ich vor Gott gerecht gesprochen. Jetzt ist es gerecht, dass ich die himmlischen Reichtümer, die Gott für uns vorbereitet hat, in Empfang nehme. Jetzt ist es gerecht, dass ich ewig leben werde. Durch Jesu Tod am Kreuz bin ich gerechtfertigt worden vor Gott. Meine Rechtfertigung vor Gott liegt allein in Jesus Christus. Schlussendlich. Unser großer, heiliger Gott ist gerecht, wenn er straft mit ewigem Verderben. Und unser großer, heiliger Gott ist gerecht, wenn er ewiges Leben schenkt. Und das alles, weil Jesus für uns gestorben ist. Der Mensch des 21. Jahrhunderts hält sich für unglaublich klug und weise. So weise, dass er denkt, er brauche Gott nicht mehr. In Wirklichkeit wird mit jedem Tag, der vergeht, die Dummheit der Menschen offensichtlicher, weil er Jesus Christus abgelehnt hat. Den einzigen, der ihnen vor Gott gerecht sprechen kann. Und er soll sich bitte nicht irren. Ist mir völlig egal, ob selbst viele Neuzeitprediger mit ihren scheinbaren Beweisen über die Endlichkeit der Hölle versuchen, das Gewissen der Gottlosen ein bisschen zu beruhigen oder Gottes Bild zu verzerren. Ich möchte noch mal kurz was dazu sagen. Keiner hat ja Probleme damit zu glauben, dass das Himmelreich ewig sein wird. Klar, Jesus Christus schenkt ja auch ewiges Leben. Wir haben eben von dem Himmelreich gelesen, wie schön es sein wird. Aber um das Himmelreich herum gibt es 65 Meter hohe Mauern, Kapitel 21, Vers 17. Und der Engel, der das misst, sagt extra noch, er misst in Menschenmaß. Also wenn von 65 Metern hohen Mauern die Rede ist, dann sind die auch 65 Meter hoch. Und in den Mauern befinden sich 12 Tore. Und diese Tore werden in allen Ewigkeiten von Engeln bewacht. Ich habe mich jahrelang gefragt, warum um alles in der Welt müssen diese Tore von Engeln bewacht werden? Was sollen die hohen Mauern um das Himmelreich drumherum? Kann ich nicht einfach durch die Tore rausgehen, sagen wir mal 1 Million Kilometer nach da, dann 1 Million Kilometer nach da und dann habe ich ja noch unendlich viele Jahre Zeit, zurückzufinden. Und wenn das nicht klappt, dann, keine Ahnung, nach 25.000 Millionen Jahren kommen mich irgendwelche Engel abholen und bringen mich einfach zurück in die Stadt. So, also ich lese jetzt nochmal Offenbarung 21,8 vor. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Danach in den Versen geht es um die Himmelsstadt, 2500 Kilometer breit, lang und hoch. Und dort wird es viele Wohnungen geben, die der Herr Jesus für uns vorbereitet hat. Wir lesen von einem Fluss, vom Baum des Lebens. Jesus wird mitten unter uns sein, in einer riesigen, wundervollen Stadt. Dann Vers 27. Es wird niemals jemand in sie hineingehen, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel und Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Offenbarung 22, Vers 15. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich lese nochmal Vers 21, Vers 8 vor. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Offenbarung 4, 11. Ihr Rauch steigt auf. Der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es wird ein Draußen geben. Einen See aus Feuer und Schwefel außerhalb der Stadt. Und niemals wird jemand weder die Mauern noch die Engel in den Toren überwinden können, die nicht durch das Opferblut Jesu dazu rechtfertigt worden sind. Ich habe mich schon so oft die Frage gestellt, kommt tatsächlich niemand von den Gottlosen an den Engeln irgendwie vorbei? Sind die Engel wirklich so gute Türsteher? Kann ich mich nicht doch noch irgendwie dran vorbeischmuggeln im Notfall? Als Gott damals Adam und Eva aus dem Paradies vertrieb, hatte er den Eingang zum Garten Eden durch Engel versperren und ihn bewachen lassen. Hat seitdem jemals auch nur irgendein Mensch in diesen Garten zurückgefunden? Nein, denn eins ist sicher. Wenn Engel etwas bewachen, dann machen sie diesen Ort unzugänglich für den Rest der Ewigkeit. Ich weiß, das sind harte Worte, aber vergiss die gute Nachricht nicht. Heute noch leben wir in der Gnadenzeit. Heute noch können wir zu Gott kommen. Heute gilt Offenbarung 22, 17. Komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Jesus Christus will ewiges Leben schenken. Er will uns mit Gott versöhnen. Heute. Jesus Christus selbst sagt, siehe, ich komme bald, und mein Lohn mit mir. Und die einzige Möglichkeit, wie ich darauf antworten kann, ist, Amen, ja, komm, Herr Jesus. Amen.